Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werden dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Unser Thema heute heißt ja Hypnose, Selbsthypnose und Glück. Und wie sich die regelmäßigen Hörer unseres Podcasts sicher gedacht haben, knüpfe ich damit an unsere letzte Episode an, die wir ja schlicht Was ist Glück genannt hatten. Nun wollen wir natürlich nicht so tun, als könnten wir uns immer und jederzeit glücklich hypnotisieren. Das wäre natürlich toll, aber so einfach funktioniert es dann doch nicht. Wenn konkrete äußere Lebensumstände ernsthafte und möglicherweise existenzielle Probleme darstellen, na dann verschwinden die durch Selbsthypnose natürlich in aller Regel auch nicht. Aber an anderer Stelle, genauer gesagt in unserer Episode mit dem Titel Fitness und der Sinn des Lebens, haben wir bereits festgestellt, dass wir nicht nur davon abhängig sind, was das Leben uns bietet. Der andere Teil ist eben, wie wir es nehmen und was wir daraus machen. Und genau an dieser Stelle kann Selbsthypnose helfen. Wir wissen ja alle, dass unterschiedliche Menschen, auch wenn sie vielleicht das gleiche Päckchen im Leben tragen, mitunter sehr unterschiedlich damit umgehen. Manche zeigen sich zum Beispiel über irgendeinen Umstand total wütend und erregt, über einen Umstand, den andere äußerlich ganz stoisch hinnehmen, auch wenn sie vielleicht dennoch innerlich von Unzufriedenheit zerfressen sind. Und wieder andere ignorieren das gleiche Problem einfach vollkommen. Und eine weitere Gruppe von Menschen analysiert rational ihre Optionen und arbeitet dann konstruktiv auf eine Änderung hin. Es gibt also viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten des Umgangs mit dem gleichen Problem. Das kennt jeder. Und wir sehen es oft genug bei anderen Menschen in unserem Umfeld, manchmal neidvoll, wenn wir gerade erkennen, wie entspannt andere mit Dingen umgehen können, die uns vielleicht schier in den Wahnsinn treiben. Natürlich kann man manchmal neidisch werden und oft genug fragt man sich dann, warum einem selbst manches so schwer fällt, was für andere überhaupt gar kein Problem ist. Warum haben manche die Selbstdisziplin, sich Junkfood zu verkneifen und anderen fällt es schwer? Warum schaffen es die einen mit Leichtigkeit regelmäßig Sport zu treiben und für andere ist schon der Gedanke daran eine Quälerei? Warum können die einen einfach so mit dem Rauchen aufhören, von einem Tag auf den anderen, und anderen wiederum fällt es so schwer? Warum bekommen einige, wenn sie vor Leuten reden sollen, kaum einen geraden Satz heraus, während sich bei anderen der Puls offensichtlich nicht mal im Ansatz erhöht? Nun, wenn wir uns solche oder ähnliche Warum-Fragen wirklich ernsthaft stellen, also überhaupt als Frage stellen, dann wohl deshalb, weil keine bewusste Antwort darauf vorliegt. Denn hätten wir eine, wäre ja auch keine Frage nötig und man könnte das betreffende Verhalten einfach abstellen oder zumindest daran arbeiten. Alleine also der Umstand, dass wir uns solche Warum-Fragen überhaupt stellen müssen, zeigt doch, dass die Antwort darauf und damit zugleich die Lösung des Problems nicht im Bewussten und Rationalen zu suchen ist, so gerne wir es vielleicht auch wollen, sondern die Antwort liegt in aller Regel vielmehr in unserem Unterbewusstsein. Und dort liegen eben auch die Lösungsansätze, wenn wir zum Beispiel über Selbsthypnose darauf zugreifen und daran arbeiten. Denn tun wir das nicht, sind wir ungewollten Automatismen eben auch einfach ausgeliefert. Na, das wollen wir doch nicht. Wie sagte Carl Gustav Jung noch so schön, solange du dir dein Unterbewusstsein nicht bewusst gemacht hast, bestimmt es dein Leben und nennt sich Schicksal. Also, das Unterbewusstsein ist sehr oft der Schlüssel zu unserem Glück. Also zum Beispiel zu unliebsamen Verhaltensweisen, die wir abstellen wollen. Zu Dingen, die wir bewusst nicht tun würden oder bewusst nicht tun wollen. Das hört sich doch sehr klar und einfach an, nicht wahr? Und wenn das so einfach ist, stellt sich natürlich sofort die Frage, warum es uns so schwer fällt, die unterbewussten Gründe für ein Verhalten zu finden. Nun, der Grund dafür ist, dass unser Bewusstsein oft genug einfach lügt. Vielleicht ist es eine Notlüge, um unser Selbstwertgefühl nicht zu gefährden, oder wenn unser Bewusstsein schon nicht absichtlich lügt, dann führt es uns oft und gerne mit plausiblen, aber unwahren Scheingründen in die Irre. Nicht alles, was uns spontan, rational, logisch und plausibel erscheint, muss auch der Wahrheit entsprechen. Wir werden uns in einem späteren Podcast noch einmal intensiver mit der Psychologie der Lüge beschäftigen. Aber jetzt nun mal ein kleines Beispiel als Metapher. Als Kinder werden wir von unseren Eltern regelmäßig angelogen. Vielleicht hast du das verdrängt, aber das macht es nicht weniger wahr. Wie war das bei dir mit der Frage, wer an Weihnachten die Geschenke bringt? Was ist mit der Behauptung, dass das verstorbene Meerschweinchen jetzt im Himmel wäre? Oder dass der Schnuller jetzt abgegeben werden sollte, damit die Schnullerfee ihn einem armen Kind bringen kann? Oder was ist mit dem Klassiker, dem nachdrücklichen Statement des entsprechenden Elternteils, dass man gerade leider kein Geld dabei habe, wenn das Kind unterwegs unbedingt ein Eis oder etwas Süßes haben möchte? Lügen ohne Ende. Natürlich ist das alles nicht böse gemeint gewesen, sondern es diente in jedem Einzelfall einem höheren Zweck, einem erzieherischen in aller Regel. Es ist also zumeist gut gemeint, da die Eltern ihren Kindern ja nicht schaden wollen, im Gegenteil. Aber Unwahrheiten sind das trotzdem. Und genau so verhält es sich auch mit unserem Bewusstsein. Viele Dinge, die wir uns bewusst einzureden versuchen, klingen vielleicht plausibel oder sind selbstwertdienlich, sie sind aber dennoch nicht wahr. Und vieles, was wir uns bewusst über uns selbst, über Probleme und deren Ursachen als Erklärungsansätze vormachen, ist im Grunde genommen schlicht falsch und eigentlich Selbstbetrug. Vielleicht ist deine Lieblingsfarbe nicht blau, weil es der Himmel auch ist und du so ein freiheitsliebender Mensch bist, wie du immer sagst. Vielleicht liegt das vielmehr daran, dass möglicherweise dein erstes Kinderzimmer blau war, zu einer Zeit, bevor sich deine Eltern getrennt haben. Und deshalb verbindest du jetzt, vielleicht unbewusst, mit der Farbe Blau eben eine heile Welt und Geborgenheit, als noch alles in Ordnung war. Gut, das ist jetzt ein vergleichsweise harmloses Beispiel, denn praktisch macht es ja nichts aus, wenn wir uns bezüglich der Gründe für unsere Lieblingsfarbe etwas vormachen. Aber wenn es hier zum Beispiel um ein Verhalten geht, das unserem Glück im Wege steht und das wir gerne abstellen wollen, ja, dann wäre es wohl gut, die wirklichen Ursachen zu kennen. Und uns nicht mit vorgeschobenen Gründen zufrieden zu geben. Denn ansonsten arbeiten wir womöglich an der falschen Baustelle, wenn wir etwas ändern wollen. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus der Praxis einer Hypnotherapiesitzung. Es ging um ein klassisches Thema. Die Klientin wollte aufhören zu rauchen. Ihr rationaler Grund, also das, was sie selber glaubte, ihr rationaler Grund für das Rauchen war angeblich, dass es ihr bei der Entspannung in ihrem hektischen Alltag helfen würde. Also suchte sie bis dahin nach immer neuen Entspannungsmöglichkeiten, um das Rauchen abzustellen. Und sie scheiterte jedes Mal. Alles, was sie ausprobiert hatte, fand sie vielleicht zwar sehr angenehm und entspannend, aber am Bedürfnis zu rauchen hat das nichts geändert. Na, der Grund dafür war eben, dass dieser rationale, vom Bewusstsein getragene Grund, die Suche nach Entspannung, einfach nicht der Wahrheit entsprach, wenn es um das Rauchen ging. Vom Umstand, dass Nikotin als Nervengift sowieso anregend und nicht etwa beruhigend wirkt, mal ganz zu schweigen. Jedenfalls wurden nun in der Hypnose das Bewusstsein und die Ratio mit ihren scheinbar so plausiblen Gründen einfach mal beiseite gelassen. Und stattdessen durfte jetzt das Unterbewusstsein zu Wort kommen. Und dabei stellte sich heraus, dass die eigentliche Ursache für das Bedürfnis zu rauchen eben nicht Entspannung war, sondern etwas ganz anderes und das Unterbewusstsein wollte zwar der Dame tatsächlich nichts Schlechtes, wie die Eltern, die uns als Kinder anlügen. Im Gegenteil, das Unterbewusstsein wollte ihr durchaus helfen und ihr etwas Gutes tun. Aber Rauchen zur Entspannung war eben nicht der entscheidende Punkt dabei. Der war vielmehr, dass die Dame in einem Büro arbeitete und das Rauchen benötigte, um ihre Arbeit in für sie akzeptable Abschnitte zu strukturieren. Und zwar in Arbeitsabschnitte, Zeitabschnitte, die zugleich auch von ihren Mitarbeitern und ihrem Chef akzeptiert wurden. Stündlich mal kurz eine Rauchpause zu machen und dafür vor die Tür zu gehen, war sozial absolut akzeptiert. Das kennt man und man nimmt es hin. Wenn aber ein Nichtraucher jede Stunde mal für 5 bis 10 Minuten frische Luft schnappen geht, dann ist die Wirkung im sozialen Kontext eine ganz andere. Konstruktiv ging es in dieser Hypnotherapie also nicht etwa darum, weitere Entspannungsmöglichkeiten zu finden, um das Rauchen abzustellen, denn die Entspannungsmöglichkeiten waren ja gar nicht das Problem. Es ging einerseits vielmehr darum, Alternativen zur Strukturierung ihrer Arbeit in kleinere Abschnitte zu entwickeln und ihr gleichzeitig klarzumachen, dass man in ihrem Büro mal das Thema ungleiche Pausen für Raucher und Nichtraucher ansprechen sollte. Warum erzähle ich das? Nun, zum einen, um aufzuzeigen, dass wir uns ganz gerne mal selbst belügen, wenn es darum geht, was unserem Glück wohl so im Wege steht. Wir entwickeln ständig einfache und auf den ersten Blick ganz plausible Denkmuster, die uns unser Leben erklären sollen, aber nicht immer sind die auch wahr. Allzu oft handelt es sich sicher um verfestigte Glaubensgrundsätze. Und an etwas zu glauben, sei es auch sehr fest, bedeutet nicht, dass es auch wirklich wahr ist. Und auf Dauer macht es das auch nicht wahrer. An dieser Stelle kann eben eine Hypnose oder auch eine Selbsthypnose helfen, Dingen auf den Grund zu gehen. Beides kann helfen, unsere schönen, rationalen Scheinerklärungen in Frage zu stellen. Scheinerklärungen, die zwar plausibel klingen und uns auch rational überzeugen, die aber dennoch falsch sind. Und wenn ich dann, wie gesagt, an der falschen Baustelle arbeite, na, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich auch nicht das Ergebnis erziele, das ich eigentlich möchte. Aber warum denn nun Hypnose oder Selbsthypnose? Wenn das Problem so schön klar ist, wie ich es hier versucht habe darzustellen, dann kann man doch einfach mal in ein paar ruhigen Minuten darüber nachdenken, ja, und dann zieht man seine Schlussfolgerungen und ändert eben sein Verhalten entsprechend. Easy, oder nicht? Nein, eben oder nicht. Denn der Punkt ist einerseits, dass sich das Unterbewusste naturgemäß dem bewussten Nachdenken entzieht. Darum ist es ja unterbewusst. Da können wir so clever sein, wie wir wollen. Und zum anderen sind wir ohnehin nur sehr schwer in der Lage, eigene Grenzen und Probleme zu erkennen und treffend zu analysieren. Darüber hatten wir auch schon einmal in unserem Podcast Der ungebildete Gelehrte gesprochen. Der Dunning-Kruger-Effekt lässt grüßen. Wir verfügen also schlicht nicht über die Fähigkeit, eigene psychologische Hintergründe und Zusammenhänge zutreffend und wahrheitsgemäß zu analysieren. Unser blinder Fleck ist eben genau das. Blind. Blind für uns selbst. Das menschliche Gehirn ist bei aller Komplexität einfach nicht dafür gebaut, bewusst in sein Unterbewusstes zu schauen. Das mag uns schwerfallen zu akzeptieren. Lieber nehmen wir natürlich an, wir wären immer Herr unserer Entscheidungen. Aber leider beginnen mit genau diesem Trugschluss die meisten unserer Probleme. In unserem Podcast Hinter dem Spiegel, als wir über das Unterbewusste an sich gesprochen haben, konnten wir erkennen, dass dieses Unterbewusste durchaus seinen Sinn und Zweck hat. Es nimmt uns Arbeit ab, speziell Dinge, die vollkommen automatisiert und mechanisch immer wieder ablaufen. Soweit so gut, aber manchmal lässt es eben auch solche Dinge automatisiert und mechanisch immer wieder ablaufen, die wir lieber nicht tun sollten. Das stündliche Rauchen der Dame in ihrem Büro zum Beispiel. Und genau dann können wir mit Hypnose oder auch Selbsthypnose diese Automatismen suchen, identifizieren und mit dem Wissen um die Gründe gezielt etwas dagegen tun. Denn unser Unterbewusstsein verhilft uns nicht immer nur zu unserem Glück, wenn es uns Arbeit abnimmt, manchmal steht es ihm auch im Wege. Und dann muss man eben ran. Jetzt hören wir natürlich immer wieder von Menschen, die meinen, dass das bei ihm oder ihr mit der Hypnose ohnehin nicht klappen würde. Und deshalb wäre natürlich auch so ein unterbewusster Hokuspokus für ihn oder sie nicht von Nutzen. Naja, was sagen wir dazu? Einerseits hat Alex ja bereits in einem seiner Podcasts deutlich gemacht, dass die eigene Bereitschaft unverzichtbar für eine funktionierende Hypnose ist. Das heißt, zweifeln ist kein Problem, nicht wollen dagegen ist eines. Wer nur nicht an Hypnose glaubt, aber offen ist, sich darauf einzulassen und es wirklich auszuprobieren, der wird auch Erfolg haben können. Wer es hingegen eigentlich nicht will, aus welchen Gründen auch immer, oder wem es ein Bedürfnis ist, zu beweisen, dass es bei ihm ohnehin nicht klappt, ja, der wird auch Recht behalten. Wie Henry Ford schon sinngemäß sagte, ob du glaubst, du kannst es, oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst Recht behalten. Und nirgendwo trifft das mehr zu als in der Hypnose. Dabei ist die Fähigkeit, in Hypnose oder Selbsthypnose zu gehen, etwas vollkommen Normales. Etwas, das jeder hat und kennt. Nur die Vorstellung, die sich viele davon machen, also die Vorstellung davon, wie sich Hypnose anfühlen würde, ja, die entspricht oftmals nicht dem, was Hypnose wirklich ist. Und deshalb sind dann manche hinterher verwundert oder überrascht, schlicht weil die Erwartungen von dem, was kommt, nicht der Realität entsprochen haben. Viele erwarten zum Beispiel vom Gefühl einer Hypnose oder der hypnotischen Trance ein Zustand des vollkommenen Weggetretenseins. Und das wird durch das Kommando Schlaf, das viele Hypnotisierer benutzen, auch noch verstärkt. Dann steht natürlich die Erwartung im Raum, man würde wie im Tiefschlaf nachts im Bett vollkommen weg sein. Aber so ist es natürlich nicht, denn wäre es genau so, dann könnte mich ein Klient in Hypnose ja weder hören noch mit mir reden. Hypnotische Zustände sind vielmehr alltäglich und das im wortwörtlichsten Sinne. Sie treten tatsächlich mehrfach täglich immer wieder auf, in aller Regel ohne dass wir es überhaupt merken. Wie oft bist du mit dem Auto, dem Bus oder auch dem Fahrrad zur Arbeit oder irgendeine regelmäßige Strecke gefahren, um dann manchmal überrascht festzustellen, dass du auf einmal schon da bist? Da war dein Bewusstsein offenbar gedanklich ganz woanders, während dein Unterbewusstsein brav Auto gefahren ist und dich sicher ans Ziel gebracht hat. Es ist überall an den richtigen Stellen abgebogen, hat an den Ampeln angehalten, wo es nötig war. Alles automatisch. Das war Hypnose. Und das Besondere an einem solchen hypnotischen Zustand ist, dass das Unterbewusstsein in diesen Momenten hoch beeinflussbar ist. Ein anderes Beispiel, morgens kurz nach dem Aufstehen. Da sind wir häufig noch im Halbschlaf in einem ähnlichen Zustand. Dann absolvieren wir unser Morgenritual. Toilette, Zähne putzen, Kaffee kochen, was auch immer es bei dir sein mag. Und oft genug läuft auch all das vollkommen automatisiert unterbewusst ab. Manchmal staunt man doch plötzlich, dass man zum Beispiel schon eine Tasse Kaffee in der Hand hat, obwohl man sich gar nicht bewusst erinnern kann, sie gekocht zu haben. Hat man auch nicht bewusst. Man hat es unterbewusst getan. Und jetzt noch einmal zu dieser hohen Beeinflussbarkeit in einer solchen Trance. Hattest du schon einmal einen Ohrwurm und zwar ganz genau deshalb, weil du morgens in diesem hypnotischen und hochsuggestiblen Zustand ein Lied im Radio gehört hast? Ein Lied, das du dann den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf bekommen hast, selbst wenn der Ohrwurm eigentlich nervt? Da haben wir es. Du warst hier in einem hypnotisch-suggestiblen Zustand und das Radio hat dir diesen Ohrwurm eingepflanzt. Und genau das Gleiche passiert auch beim Autofahren. Wenn du, wie wir es eben beschrieben haben, in einem tranceähnlichen Zustand eine Strecke, die du 100-mal gefahren bist, mal wieder bewältigst und mit den Gedanken vollkommen woanders bist, während im Radio ein Lied läuft, was du dann hinterher als Ohrwurm nicht mehr rausbekommst. Aber genau so, wie das in diesen Beispielen mit einem Ohrwurm aus Versehen passiert, können wir uns in einer Hypnose oder Selbsthypnose diesen Effekt natürlich auch gezielt und planmäßig zunutze machen. Das Ankern bestimmter Dinge oder das Triggern anderer ist etwas vollkommen Normales und Selbstverständliches für jeden. Ob man an Hypnose glaubt oder nicht. Unser Gehirn funktioniert nun einmal so. Etwas wird in sensiblen Phasen verankert und ein bestimmter Trigger löst dieses Etwas wieder aus. Jeder kennt den Effekt, dass ein bestimmter Duft sofort Erinnerungen wachruft. An einen Freund oder eine Freundin, irgendeine Kindheitserinnerung oder an die Großeltern oder deren Wohnung. Meinen Großvater verbinde ich zum Beispiel mit einer Geruchsmischung von Kampfer, Vitabur, Lecithine und Rheumasalbe. So ein Trigger kann aber natürlich auch ein Lied sein oder der Geschmack eines bestimmten Essens oder der Duft von Kuchen. Aber auch nur die Art und Weise, wie uns jemand anschaut. In jedem Fall gehen mit so getriggerten Erinnerungen in aller Regel auch Gefühle einher. Gefühle, die mit dieser Erinnerung gemeinsam in unserem Gehirn verankert wurden. Das können natürlich durchaus negative Gefühle sein, aber auch ein starkes Glücksgefühl oder ein Gefühl der Entspannung. Und genau das kann man sich dann zum Beispiel in einer Selbsthypnose zunutze machen. Im Grunde genommen läuft hierbei dann ein Prozess ab, der ähnlich ist wie die Nachfolgeprägung, die der Verhaltensforscher Konrad Lorenz mit seinen Entenküken dokumentiert hat, die ihm immer hinterhergelaufen sind. In einer sensiblen Phase wurden diese Küken auf ihn oder irgendein Objekt geprägt und fortan liefen die kleinen Enten ihm oder eben diesem Objekt, auf das sie geprägt wurden, hinterher. In der Hypnose schaffen wir einen relativ ähnlichen Effekt. Wir schaffen eine sensible Phase, in dem Sinne, als dass wir das Bewusstsein beschäftigen. Na und dann klären wir mit dem Unterbewusstsein eben, was es zu klären gilt. Wir konditionieren uns hier also. Ein bisschen wie Pavlovs Hund. Wir konditionieren uns als Ganzes im Allgemeinen und unser Unterbewusstsein im Speziellen. Konditionierung funktioniert also bei Hunden, sie funktioniert bei Enten, ja sogar bei Regenwürmern, wie Experimente gezeigt haben. Und dabei haben Regenwürmer noch nicht mal ein richtiges Gehirn. Da sollte selbst ein kritischer Zweifler recht zuversichtlich sein, dass das, was ein Regenwurm hinbekommt, auch bei ihm funktioniert. Und damit haben wir alle ein weiteres Mittel an der Hand, um an dem einen oder anderen Ding zu arbeiten, was unserem Glück im Alltag vielleicht im Wege steht. Tja, das war's dann mal wieder für heute. Ich hoffe, dass ihr auch aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein das eine oder andere zum Nachdenken mitnehmen konntet. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer über eine Bewertung oder auch eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und ebenso wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.